Hallo und herzlich willkommen heute zur 175. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staudt und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Zurzeit bin ich ja mit meinem Podcast in den verschiedenen deutschen Weinbaugebieten unterwegs und halte Ausschau nach interessanten, ambitionierten, jungen Winzertalenten. Mit diesen jungen Menschen spreche ich über ihre Erfahrungen in den Lehr- und Studienjahren und wie ihnen dann anschließend der Einstieg in den Weingutsalltag gelungen ist. Mich interessiert, wie die junge Winzergeneration so tickt, was sie antreibt, was sie begeistert. Und ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht und was sie zu den wichtigen Themen der Weinbranche zu sagen haben. Logisch, dass mich auch interessiert, welche Weinstilistiken sie besonders wertschätzen und wo in der Welt sie sich immer mal wieder Inspirationen holen. Ein weiteres Mal bin ich bei meinen Recherchen in Franken fündig geworden. Eine Region, die ja leider immer noch etwas unter dem Radar läuft und im Schatten der an Rhein und Mosel gelegenen Anbaugebiete steht. Mag sein, dass das Gros der Weine in den vergangenen Jahrzehnten tatsächlich nicht viel mehr Aufmerksamkeit verdiente, aber seit ein paar Jahren ist Bewegung in die Sache gekommen. Die Herangehensweise wird individueller, die Pflege der Weinberge wird intensiviert und im Keller wird zurückhaltender gearbeitet. Immer mehr, vor allem junge Winzerinnen und Winzer, haben erkannt, dass in einer globalisierten, scheinbar grenzenlos gewordenen Weinwelt das Originelle, das Authentische und Unverwechselbare auf besondere Art und Weise wertvoll geworden ist. Damit Weine mit echtem Ursprungscharakter möglich werden, widerstehen sie den Verlockungen der modernen Önologie, verzichten sie auf Reinzuchthefen und Gärenzyme, aufs Filtrieren und Schönen. Sie wagen Persönlichkeit mit Ecken und Kanten und sie sind bereit, mit diesem Weg Risiken in Kauf zu nehmen. Einer dieser Charakterwinzer ist Nikolaus Ohlinger aus Iphofen. Nach Winzerausbildung und Auslandsaufenthalten hat er zunächst eine Sommelierausbildung absolviert, dann in Geisenheim internationale Weinwirtschaft studiert. Ich habe ihn in Iphofen besucht. Er hat mir seine Weinberge gezeigt und ich hatte Gelegenheit, mich durch sein Sortiment zu verkosten. Dabei bin ich nicht nur exzellenten, ungemein harmonischen, balancierten und fein texturierten Weinen begegnet, animierenden, kräuterwürzigen Silvanern, ebenso wie gnadenlos guten Burgundern, sondern mit Nico, einem Winzer, der mit viel Herzblut und Leidenschaft, aber auch einer guten Portion Gelassenheit und Nachdenklichkeit zu Werke geht. In dem einen Moment sprüht er nur so vor Begeisterung für die kreativen Möglichkeiten seines Berufs, um dann wenige Augenblicke später voller Demut zu konzidieren, dass sich die Natur nicht beherrschen lässt, dass er als Landwirt ihr zu dienen habe. Keine Frage, Nico liebt seinen Beruf und doch begegnet er seinem Berufsstand mit einer gewissen kritischen Distanz. Er hat den Mut, seinen eigenen Weg zu gehen. Der Versuch, ihn in eine der gängigen Schubladen zu stecken, ist zum Scheitern verurteilt. Macht euch selbst ein Bild. Deshalb Bühne frei nun für den heutigen Protagonisten, Bühne frei für Nico Ohlinger aus Iphofen im fränkischen Steigerwald. Los geht's! Hallo, lieber Nico. Ich sende einen vorabendlichen Gruß nach Iphofen und freue mich, dass du heute hier bei Genuss im Bus zu Gast bist.
Hallo Wolfgang, vielen Dank für die Einladung.
Ich erinnere mich noch, ich war vor genau 2 Tagen bei dir. Wir sind durch die Weinberge gefahren, haben uns die Lagen angeguckt, die du bewirtschaftest, also Kalb, Gronsberg und Julius Echterberg, alles. Sehr bekannte Lagen rund um Iphofen, rund um den Schwanberg.
Ganz genau, der Schwanberg, ja. Und Kalb ist ein bisschen abseits, aber gehört auch mit dazu.
Genau, Kalb ist ein bisschen abseits. Wir haben nachher noch Gelegenheit, auch von 2 dieser Lagen einen Wein von dir zu probieren. Das heben wir uns aber noch ein bisschen auf für später. Sag doch unseren Hörerinnen und Hörern zunächst mal, was du mit Iphofen verbindest und was Iphofen vielleicht auch innerhalb der fränkischen Weinlandschaft für eine Rolle einnimmt.
Genau, also ich komme aus Iphofen, Unterfranken, Gipskäuber, unser Boden, ist meine Heimat, das verbinde ich ganz stark mit Iphofen. Ich bin hier aufgewachsen, war zwar mal weg, aber bin natürlich wieder zurückgekommen. Und hier sind meine Wurzeln einfach.
Und wir sind hier im Steigerwald, ne?
Genau, sind sagen wir mal, der Ausläufer vom Steigerwald. Da geht es immer Richtung weiter. Der Steigerwald, der zieht sich dann Neustadt und Richtung Nürnberg dann noch weiter.
Und du bist in einem Weingut ja letztendlich groß geworden. Wie erinnerst du da deine Jugend?
Ich habe da hauptsächlich viel Arbeit damit verbunden. Also ich durfte dann immer abends oder am Wochenende mit dem Weinberg helfen und meine Freunde haben dann Fußball gespielt oder waren im Schwimmbad. Fand ich damals als Jugendlicher nicht so schön. Heute bin ich froh, dass wir uns da was aufgebaut haben.
Okay, aber es hat nicht dazu geführt, dass du so widerständig warst, dass du gesagt hast, wenn ich erstmal groß bin, dann gehe ich meine eigenen Wege.
Ja, irgendwann hat man dann mal Blut geleckt und ich fand es irgendwie toll, dass man sein eigenes Produkt kreieren kann. Also von der Pflanzung der Rebe, Rebsortenwahl bis dann am Schluss, wie vermarkte ich den Wein, das fand ich wirklich super spannend.
Wie war das denn für dich? Ich habe ja vorgestern auch deinen Papa kennengelernt, ein Mann von der Mosel. Und wenn man genau ihm zugehört hat, hat man schon immer noch gemerkt, dass er doch da einen anderen Sound in der Sprache drin hatte. Wie war das für dich als Kind, als Jugendlicher, da einen Papa zu haben, der aus einer ganz anderen Ecke kommt und dem man das auch anhört?
Super spannend. Also ich fand es cool, dass man auch dann direkt da einen anderen Blickwinkel hat von einer ganz anderen Region. Quasi vom Riesling auf den Silvaner blickend. Von Steillagen, auch Steillagen in die Pofen, aber anders, ein ganz anderer Boden. Fand ich echt spannend, dass man da ganz andere Einblicke als Kind gleich bekommt.
Und was war das als Papa für ein Typ?
Streng war er schon, muss ich echt sagen. Hat aber auch seine Idee verfolgt im Weingut. Also der war auch sehr zielstrebig und sag nochmal aus den die Grundsachen, von denen ich jetzt dann quasi profitiere, die hat er für mich geschaffen.
Und das war ja bis vor wenigen Jahren, war das ja das Weingut Gebrüder Müller, ne?
Ja, also es gibt's noch auf dem Papier. Ich habe dann aber, sagen wir mal, mit dem Jahrgang 2022 dann entschieden, ich mache jetzt dann nur noch meine Weine auch mit dem Namen Ohlinger, so wie dann die Edition früher hieß von Gebrüder Müller, Edition Ohlinger. Und ja, ich wollte es einfach dann halt einfach konsequent dann endlich mal vom Tisch bekommen, das Thema.
Okay, das war quasi jetzt eine Umfirmierung nur.
Ja, im Prinzip. Also wie gesagt, der Weinbaubetrieb, der hieß schon immer Ohlinger, das war dann so die Grundsache und dann die Gebrüder Müller hatten quasi wie eine Weinkellerei, die dann die Weine dann ausgebaut haben. Nicht nur von uns, sondern auch von anderen.
Okay, verstehe. Wann warst du dann so weit, dass du gesagt hast, ich will in die Fußstapfen des Vaters treten, ich will Winzer werden?
Das war kurz vorm Abi, da hatten wir einen netten Abend mit Freunden. Und da hat ein Bekannter, den sein Onkel, der ist Traubenlieferant bei einer Genossenschaft, voller Freude erzählt, was er für einen tollen Wein dabei hat. Und ich habe Weine von mir dabei gehabt und das fand ich irgendwie toll, wie das da zu dem Essen gepasst hat alles und wie die Leute begeistert waren, was das für ein handwerklich toller Beruf ist.
Und bei euch zu Hause war auch schon so ein Hang auch zum Kulinarischen und zum Genießen?
Ja, auf jeden Fall.
Bei deinem Papa ist ja auch der Günter Strack immer mal wieder aus und eingegangen. Der hatte ja auch in Franken, in Wasserloos und in Iphofen, glaube ich, auch so ein bisschen Weinbau, ne?
Ganz genau.
Was war das für ein Typ? Hast du ihn kennengelernt?
Da war ich noch ganz klein, aber der war, fand ich, sehr geerdet, ganz normal. Also überhaupt keine Star-Allüren, der war, fand ich immer ganz normal, wie als würden wir den schon ewig kennen.
Okay, ja. Ist leider Gottes nicht mehr unter uns. Nico, jetzt war ich ja schon zum, ich weiß nicht, wiederholten Mal in Iphofen. Immer bei anderen Betrieben. Und wenn ich jetzt das Ganze mal resümiere, dann ist das eine sehr spannende Weinszene bei euch im Dorf. Es ist auch kein kleines Weindorf, ne? Allein schon, wenn man sich die drei Lagen anschaut, dann ist klar, das ist schon ein bisschen was. Es gibt da Big Player, ne? Wenn ich da an Wirsching zum Beispiel denke. Deutlich kleiner ist sicherlich der Zehntkeller. Dann gibt es noch Hansi Ruck, den ich in den letzten Jahren einfach ein kleines bisschen aus dem Auge verloren habe. Es gibt die jungen Wilden, Andi Weigand und Laura Seufert. Wo positioniert sich ein Nico Ohlinger in dieser Weinlandschaft?
Das ist eine gute Frage. So jung und wild bin ich ja doch nicht mehr. Bin aber auch kein Traditionsweingut. Also irgendwie genau dazwischen. Also wir sind ja überhaupt nicht eingefahren von unserem Sortiment oder von der, wie soll ich sagen, die Stilistik, die ist schon fest und die möchte ich mehr forcieren. Auch ein bisschen mehr präzisieren. Aber ich würde eigentlich sagen, so, ja, gerade so aus dem jungen Wilden und vielleicht herausgehend.
Kannst du es ein bisschen konkreter machen?
Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, es sind Charakterweine, die wir haben. Also die sind sehr natürlich, was mit unserem Anbau und Ausbau zusammenhängt. Sind aber auch keine Freakshow. Also da sind, für mich sind es einfach so Typen als Weine, Charakter, Köpfe, die so sein dürfen, wie sie sind.
Also, wie positionierst du dich da im Verhältnis zu den anderen? Was ist sozusagen dein Ding?
Ja, mein Ding. Also wir haben 95% Weißweine. Die sollen auf jeden Fall die Herkunft widerspiegeln. Also unseren fränkischen Gipskäuper hier in Unterfranken, Iphofen. Es soll nach Iphofen, Gipskäuper, nach der Rebsorte schmecken. Und meine Weine, die haben schon Charakter, sind aber auch bei weitem keine Freakshow.
Du hast ja schon länger biologisch gearbeitet, hast aber dich jetzt erst jüngst entschlossen, dich auch Bioland zertifizieren zu lassen. Wieso hast du so lange gewartet? Das hättest du auch früher machen können.
Ich hab gemeint, ich weiß es besser und ich brauche es nicht.
Okay.
Weil's, ich fand, für mich war es wichtig, halt draußen so zu arbeiten. Das habe ich eher für mich gemacht, für den Boden, als irgendwie so ein Label auf der Flasche zu haben. Aber dann, irgendwann merkt man das schon, dass man da durch den Verband auch dann was erreichen kann. Also man kann da sich im Verband auch engagieren.
Ja, du kannst dich engagieren und das ist gegenüber auch den Kunden natürlich ein klares Bekenntnis, ja, dass auch sozusagen ein Stück weit abgeprüft wird von anderen, ne? Und
Natürlich,
es
klar.
ist nicht nur sozusagen verbal eine Behauptung. Das kann, man kann ja vieles behaupten letztlich, ne?
Klar.
Ja,
Ja.
ja. Ich erinnere mich gerade auch nochmal unserer spannenden Tour durch die Weinberge. Wir haben in der Kalb begonnen, und du hast da gesagt, ja, Kalb, das ist ein bisschen, sie liegt ein bisschen abseits, ist vielleicht auch von der Stilistik, vom Boden her ein bisschen abseits oder ein bisschen anders als der Rest. Und hast es mir auch gezeigt. Wir haben mal ein bisschen Erde in die Hand genommen und du hast gesagt, ja, das ist ein Tick leichter, das ist ein Tick bröseliger, und auch die Weinstilistik ist im Grunde genommen auch ein Tick feiner, ein Tick eleganter, nicht ganz so kraftvoll wie die Weine zum Beispiel aus dem Julius Echterberg oder dem Gronsberg.
Ja, auf jeden Fall.
Und das liegt am Boden oder an anderen Dingen noch?
Ja, ist ja bekannt, dass ja die Stilistik vom Wein ist, wird ja von vielen Sachen geprägt. Also der Boden, natürlich, das ist die Grundsache, die Grundlage. Und die Kalb, die ist bei uns tatsächlich immer, egal ob es jetzt Silvaner ist, Riesling oder Weißburgunder, immer ein Ticken filigraner, eleganter als jetzt der Kollege dann vom Gronsberg.
Ja, das ist in der Tat ja eine Addition von ganz vielen Aspekten, die da eine Rolle spielen. Das ist die Lage, aber natürlich auch der Jahrgang, ne? Das spielt eine große Rolle. Wie waren da die letzten Jahre? Also ich erinnere mich, dass Franken immer mal wieder bekannt geworden ist, durch Spätfröste im Frühjahr. Es ist gleichzeitig auch ein Gebiet, das ein bisschen immer mal wieder auch mit Trockenheit im Sommer zu kämpfen hat. Wenn du mal diese Dinge kurz Revue passieren lässt für die letzten Jahre, Frost, Wasserversorgung, Pilzdruck, was fällt dir ein?
Ja, ich weiß jetzt nicht, wie weit ich zurückgehen muss, aber wenn ich jetzt nur an 2018 denke, das war ja ein krass warmes Jahr. Waren wir persönlich jetzt im Weingut vielleicht ein Ticken zu spät dran. Rückblickend, wenn man jetzt Weine probiert, die dann aber zu früh gelesen worden sind, dann trinke ich dann doch lieber die mit einem halben Volumenprozent Alkohol mehr, die vielleicht ein Ticken zu spät gelesen worden sind. Aber die letzten Jahre, die waren allgemein, waren die so verschieden. Also es war echt verrückt, 2020 mit dem Frost bei uns in Franken, wo wirklich sau viel abgefroren ist. Es ist ja einen halben Schwarmberg, hatten wir ja Frostschäden hoch. Hoch am Berg in Lagen, wo man eigentlich denkt, da kann gar kein Frost mehr sein. 2021 kam dann gleich das große Problem mit der Peronospora durch den nassen, verregneten Sommer. wenn man es überhaupt als Sommer bezeichnen kann. 22 war dann trocken, aber allgemein fand ich eigentlich so ganz schön. Es war ein warmes Jahr. Ja, und 2023 auch wieder. Es hat gut angefangen, dann war es aber dann doch wieder trocken im Juli, im August. War auch warm. Haben wir aber, glaube ich, aus den Jahren davor gelernt. Und ich finde 2023 sehr schön.
Könnt ihr denn als Winzer im Spätsommer noch Urlaub machen oder müsst ihr euch heutzutage bereithalten für eine frühe Lese?
Ich würde sagen, Flexibilität ist gefragt.
Ah, ja. Und das heißt natürlich auch, dass die Stilistik der Weine später in der Flasche von Jahrgang zu Jahrgang auch ein bisschen anders ist, ne?
Bei dem Weinstil, den ich verfolge, auf jeden Fall. Also ich sage meinen Kunden immer, wir machen halt hier keine Cola. Das ist ein Naturprodukt. Und dann ist es auch schön, wenn man den Jahrgang hinterher schmeckt.
Absolut, hast du völlig recht. Lass uns doch vielleicht gerade mal den ersten Wein probieren. Wir haben ja beide die Kalb jetzt im Glas. Was ist das Besondere, Nico?
Also, wie wir vorhin angesprochen haben, Kalb ist ja jetzt nicht direkt am Schwanberg, ist ein bisschen südlicher, ein bisschen mehr im Osten gelegen von Iphofen. Mein Weinberg, der Silvaner, der schaut auf Iphofen runter, also ist eine Lage, die schaut nach Westen. Da an dem Stück, das hieß früher auch vor der Flurbereinigung die Bochen oder Buchen. Ist ein ganz feiner, leichter Boden, sind weiße Gipskeubersteinchen drin. Wir haben auch diesen grauen Keuper. Der Boden, man spricht am Fränkischen davon, ist kipprig, weil er so fein ist, so leicht. Er ist sehr leicht zu bearbeiten. Dadurch aber auch, sagen wir mal, vom Wasserhaltevermögen nicht gerade optimal. Da muss man eben gucken, dass man da das Wasser im Boden hält. Zur Pflege. Die Anlage ist begrünt, in beiden Gassen und Bodenbearbeitung eigentlich im Moment ganz einfach. Die eine Gasse wird gewalzt oder gemulcht, je nach Jahr, und die zweite Gasse fährt man mit einem Grubber durchgezogen, dann darf aber auch wieder alles wachsen, was möchte. Unterstockbereich schauen wir eigentlich bei uns im Betrieb, dass der relativ sauber ist durch Flachstockräumer eben oder Scheiben. Und ja, wir ernten da vielleicht an dem Stück vielleicht 20 Hektoliter auf dem Hektar, 20 bis 25 Hektoliter auf dem Hektar. Ist auf dem Alter der Rebanlage zurückzuführen.
Wie
Ist
alt?
über 50 Jahre alt. Hat dadurch schöne lockerbeerige kleine Trauben sowie auch kleine Beeren. Und ich finde, es schmeckt bei dem Wein auch an, weil der ist sehr intensiv ist, oder man schmeckt, sagen wir mal, so die Salzigkeit von der Kalb sehr gut.
Ja, es ist ein Wein, der im Gaumen super fein ist, in der Nase natürlich sehr zurückhaltend, also schon sehr fruchtreduziert. Keiner, der einem aus dem Glas entgegengesprungen kommt. Ganz im Gegenteil. So ein typischer Silvaner, der entdeckt werden will. Und am Gaumen hat man dann den Eindruck, nicht nur Haptik, auch von der Aromatik wird er dann ein bisschen lebhafter. Dann kommen so Mürbe-Apfelnoten. Da hast sogar Anklänge, ein bisschen an Tabak hab ich hier. Also das ist nicht viel, was man im Duft erkennen kann, aber das sind sehr feine Nuancen. Sehr viel leichter erkennbar ist diese wunderschöne Haptik, die ihn auszeichnet. Also was sehr Feines, Elegantes, Zartes. Ja, mitunter sogar könnte man auch von der ganz leichten Cremigkeit reden, ohne dass die Cremigkeit hier dazu führt, dass das in die Breite geht. Das ist schon eine fokussierte Cremigkeit und du hast es angedeutet, im Finale dann kommt tatsächlich auch dann wieder Vitalität und auch eine gewisse Salzigkeit. Also eine schöne Balance zwischen verschiedenem.
Ja, also ich sehe es genauso. Also wir hatten ja dann auch noch bei uns den Vorgänger 2021 Kalb Silvaner, was ja wirklich das schwierige Jahr war durch den Regen, und ist gerade. Das sieht man mal, also Silvaner können ja wunderbar reifen. Also ich finde diese Vielschichtigkeit, die der Wein hat, Silvaner hat ja nie viel Aroma. Also ich kenne zumindest bei uns im Haus keine Silvaner, die sehr viel Aroma haben, aber die sollen dann eben schon am Gaumen überzeugen.
Ja, und das kann er definitiv. Und er hat auch genügend Frische und genügend Säure. Mein Silvaner ist keine Säure-Extremsorte, ne? Mit super viel. Aber so wie du das machst, ist schon Säure auch keine Mangelware.
Also die ist ja auch bei den ganzen Kollegen, die schon hier im Podcast waren, auch so ein Thema immer gewesen mit der Säure. Wir lesen jetzt nicht unbedingt nach den Säurewerten. Ich gehe dann im Herbst durch die Weinberge und verkoste dann die Trauben. Schau mal, ob die physiologisch reif sind. Und bei den alten Silvanern, da entlauben wir ganz dezent vielleicht die Geiztriebe raus und schauen, dass die Trauben noch beschattet sind. Und vielleicht hängt es ja auch damit ein bisschen zusammen, dass dann ein Ticken mehr Säure erhalten bleibt. Und natürlich nicht zu spät lesen.
Genau, das ist definitiv. Das ist ja etwas, was so vor, naja, in den 90er, auch in den Nullerjahren ja eigentlich fast gängige Praxis war, dass man da den Silvaner relativ lange hat hängen lassen und sehr viel Alkohol hatte und dann noch zum Teil in kleine Holzfässer gegeben, so dass man da versucht hat, einen internationalen Stil mit zu kopieren. Das war aber, glaube ich, nicht der richtige Weg, ne?
Ja, die sogenannten Blockbuster-Weine waren das. Hat bestimmt seine Liebhaber gehabt, ich war es nicht. War bei uns auch tatsächlich hier intern in der Familie auch ein Thema, weil der Papa schon eher, sagen wir mal, die kräftigeren Weine eigentlich eher so mag. Ich nenne es immer Barock, wenn die dann so viel sind von allen. Aber ich glaube, wir in Deutschland, speziell in Franken, wir können sehr gut diese eleganten Weine, die nicht. Nur weil sie elegant sind, heißt es ja nicht, dass die dünn sind oder irgendwie karg. Die haben ja was, diese Eleganz, und das können wir sehr gut bei uns und das sollten wir auch forcieren.
Wie steht es denn um die Pflanzengesundheit in der Kalb? Ich habe in anderen Lagen, erinnere ich mich jetzt, gesehen, dass da auch bei Nachbarwinzern, dass da immer mal wieder auch Stöcke fehlen. Der ein oder andere ist wahrscheinlich abgestorben. Habt ihr auch damit mit Esker und anderen Dingen zu tun?
Also klar, Eska macht uns auch Kummer, gerade im Punkt Silvaner. Ja, das ist wirklich ein Riesenthema. Auf der einen Seite kann man es versuchen, mit einem sanften Rebschnitt ein bisschen entgegenzuwirken. Habe ich ein bisschen meine eigene Art, ist jetzt nicht ganz sanft, aber so in die Richtung geht es schon, dass man da versucht, den Saftfluss zu erhalten im Rebstock. Wobei es bei so alten Stöcken, die jetzt wie in dem Fall schon 50 Jahre alt sind, da. Man sieht, finde ich, jetzt Jahr für Jahr, wie man dann in die Richtung hinkommt. Aber so jetzt 100% in die Richtung, wie der sanfte Rebschnitt sein soll, werden wir es nicht machen. Nee.
Wir haben ja darüber gesprochen, dass auch die Pflanzgenetik nicht immer die allerbeste war, die so ja, vor 20, 25, 30, 40 Jahren zur Verfügung stand. Wie sieht es denn heute aus? Also wenn du jetzt Neuanlagen anlegst, kannst du sicher sein, dass die Genetik eine andere, eine bessere ist als damals?
Das ist eine gute Frage. Man kann sich, glaube ich, nie sicher sein, aber man muss schon überzeugt davon sein, dass halt, wenn ich einen Weinberg jetzt neu anlege, neu pflanze, ist ja ein krasser Kostenfaktor, den ich dann da eingehe. Und da möchte man dann schon Klone pflanzen, die keine Masse bringen, sondern eher eine gute Qualität. Man kennt es ja von Pinot, von Rieslingen, von Chardonnay und so. Und da gibt es auch beim Silvaner schöne Klone. Und ich denke mal, das Masse-Thema, das kann man bei uns echt vergessen hier in Deutschland in
Okay.
Zukunft.
Benny May hat mir vor kurzem gesagt, dass er gute Erfahrungen gemacht hat mit der Grünveredelung.
Hat er auf jeden Fall. Wir haben noch keine gemacht damit. Also wir haben die letzten Jahre viel umstrukturiert, da war es noch nicht so ein Thema. Jetzt sind wir eigentlich relativ dabei. Sind noch so ein, zwei, drei Weinberge, wo ein Fragezeichen hinten dran ist, was damit passiert. Sind auch so, vor allem haben wir halt viele alte Silvaner Weinberge. Und da tut mir das Herz schon weh, wenn ich dann überlegen muss, haue ich den jetzt raus? Umveredeln lohnt sich vielleicht nicht, weil die Anlage aus Holzstickeln, verrosteten Drähten und so weiter ist. Da müssten wir die auch noch neu machen. Und dann tut es mir aber schon weh, wenn ich halt dann so einen alten Silvaner rausreißen müsste.
Welche Rolle spielt denn aktuell für dich so die Laubpflege? Hat das an Bedeutung gewonnen?
Voll, also total. Es ist das Laubwandmanagement, heißt es ja im Fachjargon. Das ist wirklich ein Thema. Wenn man halt immer wüsste, wie der Sommer wird, dann könnte man natürlich das perfekt machen. Aber wir erfahren wirklich ganz gut, dass wir die Silvaner händisch entlauben, Geiztriebe rausnehmen, eine Beschattung außen dadurch garantieren, aber Luft reinbringen. Gerade im Bio-Weinbau ist ja dieses Thema Luft in der Anlage, in der Traubenzone, ist ganz, ganz wichtig. Und die Höhe der Laubwand, das ist ja auch ein Thema für sich. Wir haben jetzt keinen Vorschneider, wo wir dann die Laubwand einkürzen könnten, aber die sind jetzt auch nicht extrem hoch, dass ich mir da ein großes Thema machen muss.
Und was immer wieder ein Thema in den letzten Jahren ist, weil es auch ins Bewusstsein gerückt ist, dass gerade in trockeneren Regionen es darum geht, dass man den Humus systematisch aufbaut, weil natürlich dann auch das Wasser besser gehalten werden kann, die Nährstoffversorgung eine andere ist. Wie ist es bei dir? Vor allen Dingen, was tust du dafür?
Ja, also ich sag, wir begrünen ja die Anlagen, machen jetzt keinen großen Humusabbau durch Spaten, Fräsen, sonst was. Das wird, wie gesagt, mal aufgerissen mit dem Grubber, was jetzt nicht heißen soll, dass wir nie die Fräse benutzen oder eben die Spatenmaschine. Das kann schon passieren, wenn wir irgendwie da neue Fahrgassen einziehen wollen oder so. Aber in der Regel ist das alles, bleibt es mehr in der Halle stehen und versuchen da die ganzen Überfahrten zu vermeiden. Ja, in Zukunft wollen wir mehr mit Kompost arbeiten, also eigenen Kompost auch herstellen. Das habe ich auf dem Weingut in Neuseeland eigentlich ganz gut gelernt. Ja, da wollen wir auf jeden Fall mehr Gas geben dann.
Und bei welchen Betrieben warst du?
Ich war auf einem kleinen biodynamischen Weingut, die einen Kürzel haben, TWR, Tifari Ra heißen die, das Haus an der Sonne in der Sprache dort unten und war spannend zu sehen, weil die haben ja nicht so die große Weinbautradition jetzt wie wir hier bei uns in Europa. Schon länger als man denkt, aber nicht so lang. Und ja, war schön, mal so einen quasi neuseeländischen Betrieb zu sehen, der eigentlich europäisch arbeitet.
Und was sind dort die Herausforderungen?
Ja, ich denke auch natürlich die Trockenheit. Die haben die Weinberge im Sommer stark bewässert. Liegt aber auch mit dem Boden, hängt mit dem Boden zusammen und halt, weil es halt auch sehr, sehr warm ist. Ja, und Herausforderungen. Ich habe jetzt lange keinen Kontakt mehr gehabt, aber ich denke immer auch, dass das Thema Vermarktung da schon ein größeres Thema geworden ist als vor 12 Jahren.
Vermarktung zum Thema will ich gleich auch nochmal kommen, aber du hast ein anderes Stichwort jetzt genannt, nämlich das Stichwort Bewässerung. Ich weiß, dass das auch bei euch diskutiert wird, dass es da auch größere Betriebe gibt, die das gerne säen, wenn das noch leichter möglich ist. Wie stehst du dazu?
Also ich hoffe und ich denke auch, dass wir ohne die Bewässerung auskommen. Also wir als kleiner Betrieb kann es nachvollziehen, dass das ein Wunsch ist und finde es auch ehrlich gesagt ganz krass und toll, dass da der Staat so viel Fördermittel zur Verfügung stellt, dass da was entstehen kann. Mein Gedanke ist nur, dass ich erstmal versuchen möchte, das Wasser, was wir da haben, im Berg zu halten und dass es so genügt. Und ich denke mal, der größte Punkt ist ja einfach dann trotzdem noch die Erntemenge, die der Stock verträgt. Und vielleicht sollten wir uns eher überlegen, was passt, welche Erntemenge passt jetzt eben in dem Jahr auf dem Stock. Und da müsste es eigentlich auch reichen, denke ich mal. Natürlich gibt es immer Extremjahre, wo es dann auch wirklich sehr, sehr knapp war. Es war ja schon öfter mal ganz knapp mit der Niederschlagsmenge, die ja eigentlich in der Summe irgendwie dann doch gereicht hat, aber wenn dann so ein Starkregen kommt mit 60, 70, 80 Millimeter, das läuft ja eher weg im Weinberg und
Richtig.
ist nicht für die Pflanze verfügbar. Das ist ja auch immer so ein Thema dann.
Aber du willst jetzt damit sagen, wenn man A mit etwas geringeren Erträgen sich zufrieden gibt, dann kann man zumindest in den nicht ganz jungen Anlagen auch mit Trockenperioden gut zurechtkommen und muss nicht anfangen, damit Bewässerung.
Also meine Erfahrung, ich mache es ja jetzt nicht so lange wie jetzt andere Betriebe, aber ich bin bisher ganz gut gefahren und mit meinen, sagen wir mal, 30 Hektoliter auf dem Hektar in der Summe, da komme ich eigentlich ganz gut zurecht noch. Ich hoffe auch, das wird so bleiben.
Kann man da vielleicht auch was lernen, wenn man da mal den Blick über die Grenzen schweifen lässt, mal in die trockenen Regionen, zum Beispiel Spaniens, guckt?
Bestimmt, klar. Also wir haben ja, das Schöne an dem Beruf ist ja, es gibt eine Vielfalt. Das heißt ja nicht so, machen wir es und es gibt keinen anderen Weg. Es gibt ja zig Wege, wie ich meinen Rebstock erziehen kann. Und da gibt es garantiert noch viele Möglichkeiten, die wir da uns überlegen können. Das fängt bei der Wahl der Unterlage, die Unterlagerebsorte fängt es an. Wie erziehe ich die Rebe? Welche Rebsorte brauche ich überhaupt? Welche Rebsorten kommen damit zurecht? Wir hatten es ja auch über den Bacchus, der in Franken immer noch stark vertreten ist. Der verträgt ja die starke Sonne im Sommer überhaupt gar nicht, kriegt Sonnenbrand und dann ist die Ernte zum Großteil kaputt. Der Silvaner kommt super damit zurecht, ist aber auch ein bisschen anspruchsvoller von der Lage. Also der ist ja krass empfindlich auf hohe Erträge.
Verstehe. Was du sagen willst, ist, es ist zwar naheliegend, dass man nach der künstlichen Bewässerung ruft, wenn es zu trocken ist, aber du sagst, es sind noch lange nicht, wir haben noch lange nicht alles ausgereizt, ne, was man tun kann, um sozusagen auch solchen Wetterlagen vorzubeugen. Finde ich vernünftig. Was mich jetzt noch interessiert ist, was sagen denn die Wissenschaftler zu diesen Dingen? Weil von denen müsst ihr ja im Grunde genommen auch müssten ja auch Handlungsempfehlungen kommen, wie man sich auf diese neue Gegebenheit einstellt.
Ich glaube, das kommt dann auf den Wissenschaftler drauf an, den du fragst.
Ja.
Also ist schon unterschiedlich klar. Die einen sagen natürlich, wir brauchen die Bewässerung. Das System davon ist ja auch nicht ganz so schlecht. Nur mein Gedanke ist auch, was machen wir denn dann, wenn wir einen trockenen Sommer haben? Wir bewässern, die Anlagen stehen super schön da und dann kommt der feuchte Herbst. Dann kann es ja, wie wir es kennen, ganz, ganz schnell gehen mit der Fäulnis. Aber notreife Trauben dürfen wir auch nicht ernten und ausbauen. Das ist auch kein ordentlicher Wein. Das ist die andere Seite der Medaille.
Ein anderer Gesichtspunkt ist, Wasser wird immer knapper und wertvoller. Und das ist zumindest ein Argument, was ich sehr nachvollziehen kann, dass man dann sagt, Mensch, bei so einem Luxusprodukt wie dem Wein, das ist ja nun sozusagen, steht ja ganz weit hinten in der Prioritätenliste, für was man Wasser einsetzt. Und insofern muss man das in der Zukunft sehr, sehr abwägen.
Ja, wir müssen halt trotzdem auch wirklich ganz stark versuchen, den Weinbau als Kulturlandschaft hier bei uns in Franken oder allgemein in Deutschland oder Europa zu halten. Da hängt ja auch ganz viel hinten dran. Das sind ja Arbeitsplätze, dann der Tourismus, den wir haben. Also es muss schon dringend bleiben, weil es ist ja ein wunderschönes Produkt und das würde ich schon nicht tauschen wollen gegen, keine Ahnung, eine andere Frucht. Soll schon der Wein bleiben.
Absolut, aber du hast ja angedeutet, wenn man die Menge, wenn man bereit ist, an Menge zurückzufahren, dann ist das Problem der Bewässerung vielleicht auch nicht mehr ganz so drastisch.
Wenn man dann die kleinere Erntemenge auf den Preis umschlagen kann, ist fast ja alles am Schluss.
Genau. In Franken ist es ansonsten, wir haben, glaube ich, auch auf unserer Autotour mal kurz drüber gesprochen. Die Situation insgesamt in Franken ist nicht einfach für die Winzer, oder?
Ich denke, allgemein in Deutschland oder Europa ist das aktuell ein schwieriges Thema. Ich sehe es aber eher positiv, also schwierige Zeiten, die bringen ja auch Chancen mit sich und die muss man halt jetzt, muss man sich ein bisschen anstrengen und dann wird es schon alles werden. Heißt ja auch nicht, dass es die nächsten 10 Jahre so bleibt. Ich gehe davon aus, dass es sich auch bald wieder bessert.
Ist das ein Gesundschrumpfen vielleicht auch, dass Lagen, die man vielleicht nicht braucht, verschwinden werden, dass kleine Betriebe, die wenig Zukunft haben, jetzt vom Markt verschwinden werden, dass andere dafür einen Tick größer werden? Oder wie schätzt du das ein?
Gesund schrumpfen, kann man so nennen, ja. Ich finde es trotzdem dann schade, wenn halt so kleine Kollegen oder also kleine Betriebe, wenn die dann ihren Betrieb aufgeben, ist dann schon schade, wenn dann die Vielfalt hier bei uns verloren geht.
Ja, und vor allen Dingen, du hast ja gesagt, Kulturlandschaft erhalten, da hast du ja auch vor allen Dingen die Steillagen im Blick und die sind ja auch bedroht, ne? Ich weiß nicht,
Ja,
wie, bei
natürlich.
euch sind die bedroht, die sind im Mittelrhein bedroht, an der Mosel bedroht, weil eben die Erträge in diesen Steillagen im Verhältnis zum Arbeitsaufwand und den Preisen, die man erzielt, einfach problematisch sind.
Ja, auf jeden Fall. Also Steillagen Weinbau ist anstrengend. Geht nicht immer mit Traktoren oder sonst was. Die Steillagen, die ich habe, die sind alle noch im Direktzug. Kollegen haben dann auch mit Seilzug und sonst was zu arbeiten. Möchte ich ehrlich gesagt nicht tauschen, aber ich habe ganz großen Respekt davor.
Absolut. Wenn du jetzt mal einen Blick noch wirfst auf das gesamte Ökosystem da rund um deine Weinbergslagen, da ist ja oben am Berg ein Wald, der sicherlich eine wichtige Funktion hat, einmal für das Wetter, nehme ich an, für das Mikroklima, aber auch für die Flora und Fauna. Ist das ein Thema, da auch ein bisschen mehr noch drauf zu achten als in der Vergangenheit?
Ja, natürlich. Also das es sind jetzt keine reinen Plantagen, die wir da bei uns in Franken oder in Deutschland haben in den Weinbergen. Kommt darauf an, wo man hingeht. Es gibt natürlich in Gegenden gibt es ja quasi ein Meer voll Wein, wenn man da die großen Rebanlagen anschaut. Aber so, ich denke mal, es sind in Zukunft kurze Spitzzeilen, also kleine Weinberge, wo ganz kurze Zeilen sind, dass die in Zukunft vielleicht nicht mehr bewirtschaftet werden. Da können dann kleine Ökosysteme, Biodiversitätsflächen entstehen. Das ist ja auch schön eigentlich.
Richtig. Nico, wollen wir mal den Gronsberg uns einschenken? Und das ist vielleicht eine Gelegenheit, dass du noch mal ein bisschen vertiefst, wie du dann von der Lese her vorgehst bis hin zur Flaschenabfüllung. Was sind so die wichtigsten Etappen? Was glaubst du, ist für die Stilistik deiner Weine besonders wichtig?
Also ganz, ganz wichtig ist für mich immer noch die Handlese, was einfach so, sagen wir mal, der schöne Abschluss ist von der Saison im Weinberg. Da wir ja viel händisch arbeiten, möchte ich auch die Frucht am Schluss vom Jahr in der Hand halten, Eimer legen und dann kommen sie in Leseboxen quasi zu uns ins Weingut. Je nach Jahr, ob es ein warmes ist oder nicht ganz so warm, sind ja meistens eher warme Jahre. Ganztraubenpressung, kommt auch auf die Rebsorte drauf an, oder eben eine kurze Maischestandzeit, aber keine Maischegärung. Ja, dann je nachdem eine Vorklärung durch Sedimentation oder eben direkt von der Presse in das Gebinde, wo es dann vergären darf, natürlich. Und je nach Weinkategorie bleibt dann der Wein dort eigentlich auf der Fein- oder Vollhefe liegen bis zur Füllung im Mai oder Spätsommer, Herbst.
Also du lässt den Dingen, den Prozessen Zeit, greifst, so wie ich das gerade dir entnehme, möglichst wenig ein. Du sagst Ganztraubenpressung, hast du gesagt, ne?
Also wir machen bei uns, wie gesagt, beim Silvaner teilweise Ganztraubenpressung, teilweise aber auch Maischestandzeit. Da der Silvaner, der hat Beeren, die sind eigentlich sehr gummiartig, also der
lässt sich nicht, ne?
Ja, lässt sich nicht so gut auspressen. Und da ist dann so, sagen wir mal, eine Maischestandzeit über Nacht ist dann eigentlich von Vorteil, weil man sonst, wenn man Pech hat, bei Ganztraubenpressung schon mal so 8 Stunden auf so einer Presse warten darf, bis die dann beendet ist. Genau. Und also wir entscheiden das eigentlich immer aus dem Bauch raus dann im Jahr, wie wir es machen. Und also wie ich ins Weingut reingekommen bin, haben wir alles Ganztrauben ausgepresst als ganze Trauben.
Ja.
Sind ganz lange Pressvorgänge. Hat seine Vorteile, finde ich aber auch, wenn man früher an die alten Korbpressen denkt, die haben ja auch länger gebraucht, bis da die Trauben ausgepresst worden sind. Man kriegt ein bisschen auch Phenolik mit rein bei Maischestandzeit, was auch, finde ich, von Vorteil sein kann. Bringt auch manchmal bis zu einem gewissen Grad eine Frische noch mit an, eine Haptik. Muss man gucken. Und am Schluss sind es ja dann sowieso meistens mehrere Gebinde, die dann halt teilweise als Ganztraubenpressung, teilweise als Maischestandzeit oder wie auch immer dann ausgebaut worden sind. Und dann gibt es am Schluss den Wein, so wie ich den mir hoffentlich auch vorstelle.
Also da bleibt immer noch sehr viel Spielraum auch für situatives Entscheiden, ne?
Genau, ja.
Ja, also keine unumstößlichen Regeln, mit denen man da vorangeht, sondern man guckt sich die Dinge an und vor allen Dingen, man probiert auch immer mal wieder zwischendurch, ne?
Ja, was das Schöne ist an dem Beruf, also immer ausprobieren. Schade ist, dass wir nur einmal im Jahr die Möglichkeit haben. Einmal im Jahr ist der Herbst.
Ja.
Aber ja, ich denke, wenn man beim Bierbrauen ist schön, kann man jede Woche einen neuen Sud machen.
Ah, cool, ja. Aber die Bierlandschaft ist ja auch nicht weit weg von euch, ne?
Bierfranken in Oberfranken.
Genau. Wenn ich jetzt hier den Gronsberg mit der Kalbfohrer vergleiche, dann ist das ein Wein für Leute, die einfach noch einen Tick mehr Tiefe, mehr Wumms, mehr Dichte viel mehr Druck auch vielleicht suchen im Wein. Jetzt, das sind keine Welten zwischen diesen Weinen, aber doch Nuancen, die man sehr leicht erkennen kann. Die Kräuterigkeit ist aus meiner Sicht ein Tick mehr. Steht zwar auf beiden steht drauf 13% Alkohol, aber hier kann ich es noch mehr nachvollziehen als bei der Kalb vorhin. Die wirkte insgesamt doch trotz dieser 13% ein Tick schlanker, ein Tick filigraner. Hier haben wir auch, wie gesagt, die kräuterigen Noten, dann haben wir so Hopfensprossen drin, auch wieder so ganz leichte Tabaknoten. Aber diese Kräuterigkeit ist hier deutlicher und noch mehr eben diese etwas kraftvollere Art, Gangart im Mundraum. Das ist der Lage geschuldet oder anderen Faktoren wie dem Alter der Anlage oder?
Tatsächlich sind die fast gleich alt, die Weinberge. Ich finde es, für mich ist persönlich eigentlich wirklich der Boden. Kurzberg, viel mineralstoffreicherer, schwererer Boden. Wir lesen die, sagen wir mal, mit einem Unterschied vielleicht von einem Tag, zum Beispiel Mittwoch dann den Kurzberg gelesen, Donnerstag gleich an die Kalb. Ausbau eigentlich genau gleich aus, schaut genau gleich aus. Und wenn ich mir dann die Analyse anschaue von den beiden Weinen, die sind sehr ähnlich, also da sind keine Riesenunterschiede und ja. Ich kann das auch sehr nachvollziehen, dass die Kalb wirklich sehr viel leichter schmeckt als der Grunsberg.
Und welcher von den beiden ist dir lieber? Gibt es sowas?
Ich mag alle meine Weine, aber ich bin immer Kalb. Also der Kalb Silvaner, an dem wir da waren, das ist einfach mein Lieblingsweinberg.
Ja, man hat seine Kinder alle gleich lieb, ne? Und trotzdem, wenn man ganz ehrlich ist, hat man doch vielleicht hier in diesem Falle den Wein aus einer Lage ein ganz kleines, klitzekleines bisschen lieber.
Ja, hat einfach noch nie enttäuscht. Noch nicht.
Wie blickst du in die Zukunft, Nico? Wenn du mal mittel- und langfristig denkst, du bist Mitte 30, du hast also noch mal 30 Jahre, vielleicht auch mehr Jahrgänge vor dir. Mit welchen Hoffnungen gehst du da voran jetzt?
Also ich schaue eigentlich voll positiv in die Zukunft. Darf sich da jetzt nicht irgendwie beirren lassen. Also ich denke, dass wir da alle auch in der Sachen Qualität hier in Franken noch wirklich sehr viel weiterkommen. Wir sind sehr gut. Wir haben sehr gute Weine bei uns. Was ich mir für meinen Betrieb erhoffe, ich möchte weiter wachsen, möchte es mehr präzisieren, also weiter wachsen in der Qualität. Und vielleicht, dass man einfach, wenn der Kunde sagt, ein Ohlinger kann man einfach immer kaufen, schmeckt immer, dann bin ich happy.
Klingt gut. Wie siehst du das Image, das der Silvaner im Moment hat? Das ist ja nun deine Hauptrebsorte und das ist ja auch die Leitrebsorte, wenn ich mal so sagen will, des fränkischen Weinbaugebietes. Auch wenn natürlich in Rheinhessen noch ein paar mehr Rebstöcke stehen. Was kann man dafür tun, dass das Image besser wird, dass die Menschen, wenn sie Silvaner hören, eben große Augen kriegen, leuchten in die Augen und sagen, ja, Silvaner, das ist echt eine coole Sorte.
Vielleicht einfach nur Qualität, Qualität und Qualität. Ist natürlich ein Begriff, also was ist Qualität, ist ja überhaupt nicht fassbar. Aber ich denke, also es hat sich auch sehr geändert, wie ich damals in der Ausbildung war vor 15 Jahren, da hat der Silvaner schon, finde ich, noch ein ganz anderes Image gehabt und gerade so in der guten Gastronomie außerhalb von Franken, also in Franken hat der Silvaner immer einen hohen Stellenwert, aber in der guten Gastronomie außerhalb von Franken hat der Silvaner schon sehr, sehr viele Freunde gefunden. Die Privatkunden verbinden, glaube ich, immer noch den Silvaner so als Spargelwein.
Ja.
Was schade ist, weil Spargel wird halt nicht das ganze Jahr gegessen. Aber ein Silvaner kann man natürlich das ganze Jahr auch trinken. Und da ist aber, glaube ich, auch unser Verband gut dabei, dass das geändert wird.
Ja, es bedarf vielleicht auch noch besondere Initiativen von besonders starken, auch in der Öffentlichkeit bereits gesehene Protagonisten. Also so auch vielleicht nochmal über den Verband hinaus Initiativen, um diese Rebsorte noch ein bisschen zu pushen. In der Szene, glaube ich, ist mein Eindruck, sowohl was die Weinkritik als auch was die Sommelier-Szene anbelangt, hat es schon deutlich Früchte getragen. Also da steht der Silvaner schon sehr, sehr viel besser da als noch vor 10 Jahren. Ja. Aber das ist noch nicht so in die breite Öffentlichkeit gekommen. Und da muss es ja auch hin, ne? Also da ist noch Luft nach oben, meines Erachtens.
Ja, finde ich auch. Und aber das sind wir wirklich gut dabei. Also ich sehe jetzt auch, wir haben ja die kommenden Tage ist ja die Pro-Wein. Und da sind wir auch in der Masterclass für Silvaner mit dabei, mit Matthias Neske und anderen tollen Betrieben aus Franken. Und da denke ich schon, dass das Interesse auch groß ist. Ich meine, wir sprechen alle immer beim deutschen Wein über Riesling. Ist auch richtig. Aber Silvaner gehört dazu. Und wir sind ja in Franken hier die einzigen, glaube ich, die Silvaner als große Gewächse dann vermarkten.
Richtig.
Ist ein bisschen schade, weil in Rheinhessen, die können es bestimmt auch gut. Und dann sollten sie vielleicht auch große Gewächse machen dürfen. Aber ist halt der Fokus eher auf Rieslinger und Burgunder.
Ja, aus diesem Image-Defizit ergeben sich natürlich auch Chancen, ne? Du hast
Voll,
es ja schon angedeutet. Und die Chancen sehe ich auch ganz besonders beim Silvaner, weil er eben so eine tolle Rebsorte ist, weil die Fähigkeit als Speisenbegleiter da eine gute Figur zu machen riesig ist. Weil er auch gutes Potenzial hat aufgrund seiner Art, Schale, Umgang auch mit Trockenheit etc., mit den Widrigkeiten des Klimawandels vielleicht sogar besser als Riesling zurechtzukommen. Und für euch Winzer ist es natürlich sowieso schwieriger, damit gerade in Franken mit Riesling zu reüssieren oder zu punkten, weil Riesling ist eben in Deutschland schon weit verbreitet, gut besetzt. Mit guten Silvanern kann man noch für Aufsehen sorgen, wenn dann die Öffentlichkeit hinguckt. Und insofern, ja, es gibt gute Protagonisten und ich glaube, du hast dich da jetzt so gut positioniert, dass du dazu zählst. Dich sollte man auf der Rechnung haben.
Danke.
Das war mein Eindruck gestern, sowohl im Gespräch als auch beim Tasting, das wir gemacht haben. Wir haben uns Zeit gelassen. Fand ich eine sehr schöne Erfahrung und ich drücke dir deshalb die Daumen, dass du auf diesem Weg vorangehst und dich nicht abbringen lässt.
Danke, Wolfgang.
Hab eine gute Zeit und vielen Dank, dass du heute hier bei mir zu Gast warst.
Sehr, sehr gerne. Bis bald.
Ciao. So, ihr Lieben, das war eine weitere Episode meines Podcasts Genuss im Bus. Diesmal mit dem sympathischen Nikolaus Ohlinger aus Iphofen, ganz im Osten des Anbaugebiets Franken. Also dort, wo der Gipskäuper Regie führt und den Weinen sehr viel Struktur, Tiefe und Volumen mit auf die Reise gibt. Bereits in einer Woche geht es weiter hier im Podcast von Genuss im Bus, dann mit einem weiteren interessanten und hochmotivierten Jungwinzer aus dem Weinbaugebiet Franken. Lasst euch überraschen, wer dann am Mikrofon Platz nimmt und uns Einblicke in sein Leben und Schaffen gewähren wird. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen und nicht vergessen, lasst es euch schmecken.